Aber wir hatten auch schon den Fall, dass sich ein Gemeindemitglied an uns gewandt hat und hat gesagt, oh, ich habe auf eBay ein Objekt gesehen, das erinnert mich an ein Objekt in unserer Kirchengemeinde. Mhm. Und wir haben dann recherchiert und in der Tat, es war ein Kelch, der entwendet wurde und der dann auf eBay erschien und wir konnten dann also dazu beitragen, dass der Kelch auch wieder in die Kirchengemeinde zurückkam.
Hallo, ich bin Caroline Haro-Gnendinger und bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt um religiöse Gegenstände und Kirchenausstattung. Wie wertvoll sind sie uns und warum? Und was verraten Dinge auf Kirchendachböden über die Geschichte von Religiosität? Wir sprechen auch über den Austausch mit dem Landeskriminalamt. Über all das geht's mit Norbert Anton Schnee, der ein Familienerinnerungsstück dabei hat, und mit Diözesankonservatorin Melanie Prange und mit Iris Dostal-Melchinger. Die beiden sind für die laufende Kunstinventarisierung in der Diözese Rottenburg-Stuttgart zuständig. Zu sehen gibt's unseren Talk auch, alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören. Und los geht's.
Herr Schnee, Sie haben die Madonnenstatue aus der Familie dabei und Sie beide haben auch etwas, ich würde es mal nennen, religiöse Kunst, die Ihnen persönlich viel bedeutet. Vielleicht können Sie kurz davon erzählen, Frau Dostal-Melchinger.
Ja, sehr gerne. Also mich hat vor allem beeindruckt in den letzten Jahren ein Kirchenraum als Gesamtraum. Und zwar die Kirche St. Johann, eine ehemalige Bruderschaftskirche, heute eine Friedhofskirche. Es ist eine spätbarocker Hallenbau, Hallenkirche. Und der Raum ist unglaublich weit und lichtdurchflutet. Ein heller, transparenter, freudiger Raum, ein festlicher Raum, der einen derart mitreißt, dass man darin eigentlich tanzen möchte. Und besonders interessant sind natürlich dann auch die ikonografischen Details, wie beispielsweise diese Kanzel, die nun mal nicht die Evangelisten zeigt, wie es häufig üblich ist, sondern die Lilien. Und das passt auch jetzt ganz gut in diese Zeit, die Verkündigung an Maria, die Lilie als ein Zeichen der Verkündigung, nun eben hier an der Kanzel. Ich finde, das ist ein wunderschönes Bild.
Also hoffnungsfrohe Räume sind so etwas, was Ihnen viel bedeutet und eben auch etwas, wo Symbole drinstecken. Wie ist es bei Ihnen, Frau Prange? Was bedeutet Ihnen denn an religiöser Kunst persönlich viel?
Also ich denke, in unserer Diözese gibt es so viele bedeutende, beeindruckende Kirchenräume und auch Kunstwerke, dass ich mich da gar nicht so festlegen will, was das historische Erbe betrifft. Was mich aber immer beeindruckt ist, wenn Kirchengemeinden durch neue künstlerische Impulse mit ihren Räumen arbeiten und den Raum so lebendig halten. Und da war vor 4 Jahren circa ein ganz schönes Kunstprojekt in St. Martin in Leutkirch. Da hat die Bildhauerin Sarah Opitsch die Zuhörerin geschaffen, wir sehen es jetzt ja auch gerade eingeblendet, eine Skulptur, die in einem Kabinett saß, das abgetrennt war vom Kirchenraum mit weißen Tüchern. Und die Zuhörerin hat einfach dazu eingeladen, zu verweilen und mit ihr in so einen stillen Austausch zu kommen. Und das fand ich ganz spannend in dem sonst so ganz offenen mittelalterlichen Raum, dass da so ein ganz stilles, intimes Kabinett entsteht und eine neue Raumsituation entsteht. Und sowas beeindruckt mich immer, wenn temporär was ganz Neues mit einem Kirchenraum passiert.
Also das regt irgendwie an, auch selbst da drüber nachzudenken oder sich selbst nochmal zu fragen, was ist mir wichtig?
Das ist so. Ganz genau, ganz genau. Und es lässt auch den Raum nochmal neu erfahren, wenn dann die temporäre Installation wieder verschwindet.
Herr Schnee, Sie haben ja hier diese Madonna mitgebracht. Die haben Sie vermacht bekommen. Steht die denn bei Ihnen zu Hause an einem besonderen Platz?
Die steht am gleichen Platz wie früher praktisch im Elternhaus. Praktisch, wie man sagt, im Herrgottswinkel. Die ist praktisch, die hat bloß das Haus gewechselt. Die ist jetzt bei mir im Haus und früher war es im Elternhaus. Und das war die Verbindung praktisch zu Beuron.
Und dieser Herrgottswinkel ist bei Ihnen irgendwie beim Wohnzimmer oder wie kann man sich's vorstellen?
Das ist praktisch der Platz, wo die Familie sich immer versammelt. Also zum Mittagessen und Frühstück und am Abend ist im Prinzip die Herzkammer für die Familie.
Mhm. Ja. Und Sie haben sie ja vermacht bekommen, die hat Ihrem Vater gehört. Ne?
Ja.
Also, was ist da die Geschichte dahinter?
Die Geschichte dahinter ist, der Vater ist praktisch in der Jugendbewegung gewesen, in der Zeit vom Bischof Sproll, wo die ganze Schlamassel, kann man sagen, war mit dem Dritten Reich. Und da war der Vater oft in Beuron Und Beuron war praktisch das Tessé, praktisch der damalige Zeit. Und der Abt von Beuron, der Raphael Walzer, war praktisch eine Schlüsselfigur, gerade für den Staatspräsident Eugen Bolz. Er war oft in Beuron und er war die Schlüsselfigur für Edith Stein. Edith Stein war oft in Beuron. Und mein Vater war da einfach als junger Mensch. Und
er war noch jugendlich in der
Zeit.
Er
war jugendlich, auch, ne? Das war ein junger Mann. Und ja. Die haben sich da oft in Beuron versammelt und sind mit dem Fahrrad dann nach Beuron gefahren. Meistens am Sonntag und am Abend dann wieder zurück. Und da war der Pater Otto von Württemberg, der war aus dem Königshaus. Der war damals Jugendseelsorger und war der Pater in Beuron. Und irgendwie später haben wir da immer wieder über Beuron gesprochen. Mhm. Wir sind ja insgesamt 5 Brüder. Und in der Familie, wenn Zeit war, haben wir halt über Beuron gesprochen. Und das hat auch uns inspiriert, auch zum sich kirchlich irgendwie engagieren und auch politisch. Mhm. Dass man einfach einen Auftrag hat, auch praktisch, dass man sich aktiv an der Gesellschaft auch beteiligt.
Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Also Sie sagen auch, dass er sich da in Beuron so ein bisschen Kraft auch für den Glauben geholt hat. Man kann ja noch dazu sagen, so Ende der 30er wurden ja die ganzen katholischen Jugendverbände auch verboten.
Genau.
Und dann war das quasi so ein bisschen so ein Halt. Ne? Und Sie sagen es schon, der Erzabt von Beuron war ja auch Beichtvater vom Politiker und Widerständler Eugen Bolz. Wir haben ihn auch gerade im Bild gesehen, dass er dort immer wieder dann in Beuron war. Ne? Und ja, ist es dann wie so eine Art Auftrag für Sie auch? Also wenn Sie so auf die Madonna schauen und so diese Geschichte von Ihrem Vater.
Der war dann auch, der war im Führungskreis praktisch für der Sturmschar. Und da sind so Leute hervorgegangen, gerade wie der Robert Gleichauf, wo später Finanzminister war von Baden-Württemberg. Die waren eigentlich alle mit ihm gut bekannt. Und ich denke oft an ihn, weil wo wir dann politisch aktiv waren, er war älter, da hat er uns oft beraten. Und ich sage jetzt manchmal nach einer Sitzung, wenn ich heimfahre, der Vater hat recht gehabt mit mancher Sache. Ja, der hat die Sache einfach durch Lebenserfahrung. Und man kann sich das gar nicht vorstellen, wie die Zeit war. Das hat er oft gesagt. Ein falsches Wort und dann waren wir weg. Ja, das kann man sich, so wie es jetzt heute in Syrien oder in der Ukraine zugeht oder so, das war bei uns im Land. Und das war die katholische Jugendbewegung, das war eine richtig starke Bewegung mit jungen Leuten.
Und diese Sturmschar war so ein katholischer Verband?
Das war ein katholischer Jugendverband. Mhm. Und der war in der Diözese also richtig stark. Auch durch den Bischof Sproul wurde das ganz stark befördert. Und die haben dann große Jugendtage gehabt in Untermachtal oder in Ulm und in Wäschebeuren, wo die sich dann versammelt haben. Und die haben dann auch eigene Uniformen gehabt. Die haben auch so schwarze Hosen gehabt und so. Mhm. Aber die haben halt gegen die andere Richtung, die haben sich dem entgegengestellt, dem Naziregime. Mhm. Und das war dann auch bei uns in der Gemeinde, war da so eine Gruppe. Und die war dann noch im Krieg, die Leute, die die Gemeinde aufgebaut haben. Die waren dann maßgeblich auch im Kreis und so. Die haben, nach dem Krieg waren die dann die maßgeblichen Leute. Und das war auch für uns, ich mag das jetzt erst, wie wir uns das geprägt hat, auf dem Glaube her. Auch die, einfach die Verwurzelung dann im Glaube auch. Und jetzt heute mit Beuron, das ist, wenn ich jetzt heute nach Beuron komme, ist das noch viel reifer wie früher.
Ja, Sie sind auch immer wieder, also Sie sind einmal ja engagiert im Diözesanrat, der Diözese Rottenburg-Stuttgart, aber eben auch mit Beuron noch verbunden, ne? Gehen auf Wallfahrten, haben Sie mir schon erzählt.
Ja, wir haben jetzt auch seit Jahren dann Fußwallfahrten gemacht für uns, für die Gemeinde und dann für die Seelsorgeeinheit nach Beuron, das sind so 30 Kilometer. Und das haben wir dann, jetzt ist schon wieder Pilgern modern, aber wir haben das schon gemacht in den 80er Jahren. Ja.
Schön, also eine persönliche Geschichte, die damit verbunden ist.
Ja.
Frau Prange und Frau Dostal-Melchinger, Sie haben ja auch viel mit religiösen Gegenständen zu tun. Jetzt nicht in Privathaushalten wie bei Herrn Schnee, sondern in Kirchengemeinden. Ne? Sie inventarisieren, schauen, was gibt es da an Messgewändern, an Kirchenfenstern, an Kelchen und schauen da auf Dachböden und in Keller. Wie gern mögen das denn Pfarrer und Mesnerinnen, dass man da so Staub aufwirbelt?
Also man muss ja sagen, es ist ein großer Verdienst der Kirchengemeinden, dass sie Kunstwerke oft über Jahrhunderte hinweg bewahrt haben. Und die Inventarisierung, die wir jetzt seit 2015 durchführen, ist eigentlich eine Hilfestellung bei dieser sehr verantwortungsvollen Aufgabe. Das muss man einfach sagen. Das heißt, wir verstehen das so, dass wir die Gemeinden unterstützen mit unseren Inventaren, die wir dann anfertigen, mit den Fotoaufnahmen, die wir zur Verfügung stellen. Das soll einfach ein Arbeitsinstrument sein, dass man einen guten Überblick über den Bestand bekommt und dass man auch einfach Veränderungen im Bestand einfacher dokumentieren kann. Und wir nehmen das schon so wahr, dass es durchaus auch als Hilfeleistung und Unterstützung verstanden wird. Auch deswegen, weil wir eben nicht nur erfassen, sondern weil wir auch während der Inventarisierung und darüber hinaus einfach beratend für die Kirchengemeinden zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn sich mal Fragen ergeben zu einer Aufbewahrungssituation oder zu einer Restaurierung, kann man sich auch jederzeit an uns wenden. Und das wird schon auch angenommen, sehr gern.
Ja. Und Sie sagen auch, dass man dann, also dass wenn Menschen forschen wollen zu einem bestimmten Thema, dass sie sich dann auch an Sie wenden können und sagen, Mensch, ich würde gerne mehr über diese Zeit wissen, was gab es denn in unserem Bistum, dann kann man sich auch an Sie wenden und an diese, in diese Datei oder die ganze Liste,
ja,
ne?
Mhm. Ja, genau. Also wir haben eine Datenbank, das ist natürlich von großem Vorteil. Eine Datenbank, die mit sehr vielen Thesauri hinterlegt ist. Das heißt, man kann auch wirklich die Dinge leicht finden. Und deswegen, ja, natürlich, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können sich jederzeit an uns wenden. Die Datenbank ist nicht öffentlich, das hat einfach Sicherheitsgründe, dass wir das nicht ganz offen zugänglich machen, aber auf Nachfrage, natürlich geben wir da die Informationen auch in Absprache, aber mit den Kirchengemeinden dann heraus.
Mhm. Und einige Kirchengemeinden haben das schon quasi hinter sich, einige stehen noch offen. Ich glaube, bei Ihnen ist es auch gerade so, ist noch offen. Was ist dann das Älteste und was ist das Wertvollste, was Sie da entdeckt haben?
Ich möchte das gar nicht so sehr jetzt mit irgendwelchen Superlativen hier füllen, Ihre Frage. Ich möchte lieber gern ihr das Augenmerk darauf richten, dass es natürlich immer auch vom Material abhängt. Stein ist sehr viel beständiger, wir haben sehr viel mehr alte Steinmonumente oder Objekte. Und ein Beispiel habe ich herausgesucht, das ist jetzt nicht das älteste, es ist ein gotischer Taufstein, der aber ursprünglich im Kloster Herrenalb eine Brunnenschale war. Also da wird etwas weitergetragen in anderer Form, deshalb habe ich das als Beispiel gewählt. Und um vielleicht doch noch ein altes Stück in seiner Gattung, also in der Gattung der Textilien zu nennen, möchte ich eine Kasel vorstellen aus St. Verena, Rot an der Rot. Sie stammt aus dem Jahr um 1490 und eine Kasel mit diesem Alter ist schon etwas Besonderes.
Kasel ist ein Messgewand.
Ein Messgewand, ne? Das Messgewand, genau. Und das Interessante an diesem Stück ist, es hängt also inmitten von vielen barocken Messgewändern und es hängt eben noch in der Sakristei. Es könnte benutzt werden. Wann es das letzte Mal benutzt wurde, weiß ich im Moment nicht. Es ist also kein Museumsstück in diesem Sinne. Es wird noch benutzt und daher tatsächlich auch angesichts seines Alters etwas sehr Besonderes.
Ja, man sieht auch, es hat auch so eine Patina, also nicht mehr so ganz die frische Farbe.
Also
man sieht auch,
nein, also neu ist es nicht.
Ja. Ja, Sie haben aber auch Gegenstände, wo Sie sagen, die sind historisch irgendwie interessant und deshalb wertvoll, ne? Und da schließt sich vielleicht auch so ein bisschen der Kreis zum Bischof Sproll, also zu dem Bischof, der auch öffentlich sich gegen Nationalsozialismus gewendet hat. Was hat es damit auf sich mit diesen Gegenständen?
Also Sie hatten auch nach der Wertigkeit gefragt.
Ja.
Und wir wollten mit dem Beispiel einfach zeigen, dass es ganz unterschiedliche Formen von Wertigkeit einfach gibt. Es gibt sicherlich die materielle Wertigkeit, da denkt man dann an Goldschmiedekunst und an Edelsteine. Es gibt die kunsthistorische Wertigkeit, ja, da hatten wir vorher ein sehr schönes Beispiel, diesen Raum, den die Frau Dostal-Melchinger genannt hat.
Dieser barocke Raum.
Dieser barocke Raum, ganz genau. Und jetzt eben die ideelle Wertigkeit. In Schweinhausen, der Heimatgemeinde von Bischof Sproll, sind diese Gegenstände, die man einfach von ihm empfangen hat, die dort verwahrt werden, sind seit einiger Zeit in einer kleinen Seitenkapelle aufbewahrt und werden dort wirklich von den Gemeindemitgliedern in Ehren gehalten. Und deswegen muss man bei der Wertigkeit immer genau hinschauen. Ja? Also was ist es für eine Wertigkeit?
Und was die Steine angeht, da sagen Sie, es gibt auch wirklich wertvolle Steine und Metall, was wir da gefunden haben. Ne? Also auch so ein Kreuz haben Sie da ein Bild mitgebracht.
Ganz genau. Also da ist es, wenn wir es jetzt eingeblendet sehen, es ist ein romanisches Bronzekruzifix, wobei sich da auch der Materialwert, sage ich mal, ja, ist überschaubar. Es ist das Alter, was hier vor allem natürlich die Wertigkeit ausmacht, weil wir sind hier im 12. Jahrhundert. Und wenn sich solche Stücke natürlich erhalten haben in den Kirchengemeinden, ist es auch was ganz Außergewöhnliches.
Sie sagen ja, dass man beim Inventarisieren auch viel darüber erfahren kann, was sich verändert hat, also an Glaubenspraxis, aber auch ja, die Sicht auf die Welt und dass manche Dinge einfach echt nicht mehr in Gebrauch sind, weil sich einfach etwas verändert hat. Da haben Sie ja auch gesagt, Chorschranken, also beim Altarraum oder Kanontafeln gibt es nicht mehr. Also vielleicht können Sie ein bisschen erzählen, ja, was dahinter steckt.
Also man kann da sehr gut differenzieren. Man kann erstmal liturgiegeschichtlich das aufreihen, wie, welche Veränderungen sich eben aufgrund veränderter Liturgie ergeben haben. Und da wäre jetzt das Stichwort Zweites Vatikanum, wo sich doch vieles verändert hat. Also neu hinzugekommen ist der sogenannte Volksaltar, der Zelebrationsaltar, den es vorher nicht gab. Die Kanzeln wurden von den Amben, also dem Ambo, abgelöst. Aber weg fielen natürlich dann die Chorschranken oder auch die Kanontafeln, die früher ja auf dem Hochaltar während der Messe standen und die Texte vorgegeben haben, die Gebetstexte. Die findet man eben heutzutage auf Speichern oder in anderen Nebenräumen, meist ziemlich weit in einer Ecke in einem Karton verstaut. Die Kanontafeln und die Chorschranken, die findet man dann meistens auf den Kirchenspeichern oder in Kirchtürmen etwas weiter oben. Dann.
Und zeigt einfach, dass Gottesdienste offener mit der ganzen Gemeinde seitdem
gefeiert werden. Und dann ist es so, dass man ja auch von der Frömmigkeitsgeschichte hergehen kann und da Veränderungen feststellt. Und da möchte ich als Beispiel nennen, früher war es allgemein üblich, auf Kissen die Arma Christi, die Leidenswerkzeuge Christi, bei Prozessionen mitzuführen. Hauptsächlich bei der Karfreitagsprozession, aber auch bei der Fronleichnamsprozession. Mhm. Das wird heutzutage noch mancherorts so gemacht, aber ist nicht mehr der allgemeine Brauch. Und deshalb findet man diese Kissen meist auch in irgendeinem Karton, sehr unzugänglich verwahrt. Also man sieht, die sind nicht mehr in Gebrauch.
Ja, was vermuten Sie, was steckt so dahinter? Also man sieht es hier auch schon sehr eindrücklich.
Naja, da spielen sehr viele Komponenten eine Rolle. Das Zusammenlegen von Pfarrgemeinden, dann nur noch eine Prozession und vielleicht dann auch nicht mehr mit den vier Stationen. Also da spielt sehr viel mit hinein, warum diese nicht mehr mitgetragen werden. Sicherlich auch eine personelle Sache. Also wenn Sie früher, häufig haben das dann die Kommunionkinder getragen, wenn Sie aber nicht mehr so viel Kommunionkinder haben und vielleicht auch nicht genügend Ministranten, dann wird es vielleicht auch ein bisschen schwierig. Und natürlich auch, dass die Wertigkeit bzw. Der Sinn des Ganzen ist vielleicht für die heutigen Menschen, Gläubigen, nicht mehr ganz so notwendig, wie es früher war. Ne? Also da spielt sehr viel mit hinein. Das kann man gar nicht so in 3-4 Sätzen jetzt alles aufzählen. Interessant ist vielleicht bei Veränderungen dann, Sie hatten es ja auch schon angesprochen, wenn sich gesellschaftliches Anschauungen ändern. Mhm. Da wäre das Beispiel die Missionssammeldosen. Ja, die Sammeldosen in Figur, als Figur aus Afrika hauptsächlich oder aus Südamerika, die an der Krippe, an der Weihnachtskrippe aufgestellt worden. Im Schwäbischen haben die ja auch einen ganz sprechenden Namen, den ich jetzt hier nicht ausspreche.
Ja. Kennen Sie auch noch.
Ja.
Das wurde ja dann in den 60er Jahren von den Bischöfen gab es eine Verordnung, die doch zu entfernen, die verschwanden dann nach und nach.
Weil es einfach so eine schwierige rassistische Ausdrucksweise war.
Und diese Kinder, die da dargestellt werden, die Persons of Color, die wurden dann eben übermalt, wurden plötzlich hellhäutig oder sie wurden in Engel verwandelt. Also da gibt es viele Möglichkeiten, wie dann damit umgegangen wird. Ich kenne auch eine Mesmerin, die stellt bewusst immer zwei Missionssammeldosen auf. Ein Kind aus Afrika, das dort dargestellt ist, und ein Kind aus Europa oder Nordamerika nebeneinander, um die Gemeinschaft zu betonen. Und dann sieht man auch an den Missionssammeldosen, die nach 1960 produziert wurden. Meistens haben sie dann viele Kinder aller Nationen oder vieler Nationen, die um die Erde herum versammelt sind. Da kommt dann auch das Moment, die Schöpfung, die Erde zu bewahren, spielt dann mit hinein. Also da sieht man dann auch, wie so das gesellschaftliche Augenmerk sich verändert und auch dann so dargestellt wird.
Vielleicht noch so einen Punkt. Es gibt noch so etwas, das Messwein wärmer gefunden wurde.
Ja, das ist dann Punkt so die Entwicklung im technischen Fortschritt. Hauptsächlich, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil ich lange Zeit im Schwarzwald gelebt habe, aber auf der Schwäbischen Alb, die ja so rau ist, waren Messmeilenwärmer nötig, um das Wasser, das in den Wein gegossen wird während der Messe, dass es eben nicht gefroren ist. Genau. Und da sieht man aber dann auch eine Veränderung. Es wurde anscheinend auch noch, oder war anscheinend auch noch nötig, als die Elektrifizierung schon begonnen hatte. Denn es gab dann später in der zweiten Generation sozusagen, oder in der vierten, fünften, wenn man das über die ganze Zeit hinweg betrachtet, gab es dann auch elektrische Messweinwärmer.
Was man ja auch mal sehen kann. Sie haben auch mit dem Landeskriminalamt mal zu tun gehabt in der Zeit. Was hat es damit auf sich?
Ja, es ist so, das Landeskriminalamt wendet sich immer an die Kunstsachverständigen aller Diözesen, wenn auf dem Kunstmarkt einfach zweifelhafte Objekte erscheinen oder wenn Dinge aufgefunden werden, die eben aus einem Raubzug ganz offensichtlich stammen. Ja, es war erst dieses Jahr. Im Februar hat sich da das Landeskriminalamt an alle Diözesen gewandt, weil man im deutsch-französischen Grenzgebiet einen Reliquienschrein gefunden hat, der da auf dem offenen Feld lag, aufgebrochen.
Reliquienschrein, für alle, die es nicht kennen.
Also ein großes Gehäuse, was eben die heiligen Reliquien bewahrt, ja. Oft sehr, sehr aufwendig künstlerisch gestaltet. Und dieser Schrein lag also aufgebrochen, die Reliquien verteilt auf dem Feld. So muss man sagen, ja. Also wahrscheinlich hat man sich da mehr erhofft, als was es dann materiell eben war, ne? Und mit solchen Fotos wendet sich dann die Polizei an uns. Und wir können eben in unserer Datenbank recherchieren, stammt das von uns, dieses Objekt? In dem Fall glücklicherweise nicht. Aber wir hatten auch schon den Fall, dass sich ein Gemeindemitglied an uns gewandt hat und hat gesagt, oh, ich habe auf eBay ein Objekt gesehen, das erinnert mich an ein Objekt in unserer Kirchengemeinde. Und wir haben dann recherchiert und in der Tat, es war ein Kelch, der entwendet wurde und der dann auf eBay erschien und wir konnten dann also dazu beitragen, dass der Kelch auch wieder in die Kirchengemeinde zurückkam. Von dem her ist eben die Datenbank mit der schnellen Recherchierbarkeit und dem schnellen Zugriff ein großer Vorteil für solche Anfragen.
Auch bei Diebstählen.
Ja, genau.
Vielleicht nochmal so zum Schluss. Also Herr Schnee, Sie haben ja hier diese Madonna aus Ihrer Familie. Vielleicht geben Sie sie auch weiter in der Familie dann. Und Sie retten auch immer mal wieder Holzkreuze, haben Sie mir erzählt, Kruzifixe vor dem weggeschmissen werden. Und deswegen nochmal so am Schluss an Sie alle die Frage. Ja. Also brauchen wir denn wirklich solche religiösen Gegenstände? Braucht es davon mehr, weniger? Also wie sehr brauchen wir das? Ist natürlich eine Geschmacksfrage. Was meinen Sie?
Ich glaube, das ist eine Grundsatzfrage, weil der Mensch braucht praktisch Orientierung. Und ich stelle das oft fest, auch bei Leuten, die kirchlich gar nicht so stark verankert sind, aber die haben zu bestimmten Heiligen und so haben die Beziehung. Und wenn da bestimmte Bilder und so gegenwärtig sind, alles merke ich bei uns in der Gemeinde und auch darüber hinaus, dass die sich da orientieren auch. Also gibt es bestimmte Heilige, also wo sich die Leute orientiert. Und von dem her glaube ich, dass das eine ganz große Bedeutung ist, auch in der Natur. Wenn da bestimmte Kapellen sind oder, also ich stelle das immer mehr fest, dass die ganz stark frequentiert sind. Dass da Leute auch praktisch sich stärkt und wo sich in der Gemeinde vielleicht dann gar nicht so sehr lässt, aber an bestimmte religiöse Punkte und auch mit heiligen Bildern, mit solchen Sachen. Das hätte große Bedeutung.
Wie sehen Sie das? Sie haben ja vorhin von diesem barocken Raum auch gesprochen. Also sind Sie derselben Meinung oder sagen Sie doch, ach, so ein leerer Kirchenraum gibt mir persönlich jetzt doch mehr?
Also das ist ja natürlich eine ganz individuelle Sache. Jeder erfährt Kunst auf eine andere Art und Weise, wertet sie auch im Sinne von schön oder nicht schön oder passend oder nicht passend anders. Das kann man gar nicht so allgemein beantworten. Ich denke, Kunst ist eine Hilfe, Glauben zu visualisieren. Und gleichzeitig ist die Kunst aber auch ein Ankerpunkt, an den man knüpfen kann, um Glaubensvorstellungen ja nicht real, aber doch habhafter sich zu machen. Und auch dann eben nicht nur ein Ankerpunkt oder ein Ausgangspunkt, sondern auch eine Wegbegleitung für Glaubenswege. Und da sehe ich eher das so, dass Kirchenausstattungen in ihrer Vielfalt, auch wenn sie manchmal vielleicht ästhetisch nicht so überzeugend zusammengewürfelt ist, ist wie ein Geschichtsbuch. Ist ein Geschichtsbuch, ein Glaubensgeschichtsbuch. Und aus der Geschichte kann man lernen. Und von daher sollte man auch Respekt haben vor Kirchen, die einem vielleicht ästhetisch nicht so zusagen.
Wie sehen Sie die Frage, Frau Prange?
Ja, genau. Also man muss sagen, für die Feier der Liturgie braucht es wenige Objekte. Und dennoch sind in unseren Kirchen die größten Kunstwerke der Welt entstanden. Also so. Und deswegen kann man sagen, einerseits, man braucht die Kunst nicht. Und andererseits, man braucht sie eben doch, weil sie, wie wir es jetzt einfach schon gehört haben, Zugänge ermöglicht. Ganz unterschiedliche Zugänge zu den Glaubensinhalten. Und damit kann ich meinen beiden Mitrednern nur zustimmen. Ja, es ist eine individuelle Sache, aber man sollte einfach den Respekt davor haben. Und was mir ganz wichtig ist, ist, dass Kirchenausstattung, künstlerische Ausstattung in den Kirchenräumen eben nicht trivial ist und nicht banal, sondern man muss es wirklich ernst nehmen.
Also es steckt doch mehr drin, ja. Sagen Sie auch. Und finden Sie gerade das spannend, eben auch, wenn es Geschichtliches und Modernes aufeinander trifft,
das
oder?
Ist natürlich oft sehr spannungsvoll und macht besondere Freude, sich damit auseinanderzusetzen, ja.
Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch über ja, persönliche Geschichten hinter religiösen Gegenständen und was auch sonst an Veränderungen zu sehen ist. Vielen Dank fürs Gespräch Ihnen.
Übrigens, Alpha und Omega mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel-TV und auf YouTube. Weitere Infos gibt's unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn ihr Fragen, Wünsche und Feedback habt, schreibt uns gerne an podcast@kipp-radio.de. Und wenn euch diese Folge zu religiöser Kunst gefallen hat, wie wär's mit der Podcast-Folge 11 über die Ordensfrau und Künstlerin Bertha Hummel, auf die Hummel-Sammelfiguren zurückgehen.